Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 16. Juli 2025 und das sind die Themen. Aktuelle Entwicklungen im Fall Maya T. Der Druck muss auch nach dem Ende des 40-tägigen Hungerstreiks erst recht erhöht werden. Ein Interview mit einem Vertreter des Unterstützungskomitees. Der besetzten GKN-Fabrik bei Florenz droht die Räumung. Das Collettivo di Fabrica kämpft auch nach dieser Entscheidung für eine Kollektivierung der Fabrik. Nach der Unterstützung für die israelischen Angriffe auf den Iran eine Anzeige gegen den Bundeskanzler mit der Frage, gelten die Gesetze auch für Herrn Merz? Die Aufnahmezusagen im Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan sind rechtsverbindlich. Ein Einblick in die große psychische Belastung, die das Mauern der Bundesregierung für geflohene Afghaninnen bedeutet. Und was war im Umwelt- und Klimaausschuss los? Eine kleine Zusammenschau. Wir haben bereits berichtet, Maya wurde vor nun über einem Jahr unrechtmäßig nach Ungarn ausgeliefert. Vorgeworfen wird Maya, einen Aufmarsch von Rechtsextremen in Budapest angegriffen zu haben. Als letztes Mittel, um gegen die unmenschlichen Haftbedingungen in Ungarn vorzugehen, nutzte Maya den Hungerstreik. Diesen beendete Maya am 14. Juli, also vorgestern, nach 40 Tagen und mindestens 14 Kilogramm Gewichtsverlust. Wie es nun um Maya steht und wie es weitergeht, haben wir Konstantin vom Budapest Antifaschist Solidarity Committee gefragt.
Nach 40 Tagen Hungerstreik hat Maya diesen nun beendet. Wie kam diese Info bei euch an?
Wir hatten das vorher schon mit Maya besprochen, wann und wie Maya den Hungerstreik aufhören möchte. Und Maya hat dann eben an dem, gestern Montag früh angerufen bei der Familie und uns informiert, dass Maya jetzt eben im Gefängnis den Schließerinnen und Schließern Bescheid gegeben hat und auch bei der Botschaft angerufen hat, dass der Hungerstreik jetzt vorbei ist. So haben wir davon erfahren.
Okay, und seid ihr auf irgendeine Art auch erleichtert?
Also ja, kann man schon sagen, viele sind erleichtert, weil natürlich bei, Hungern über 40 Tage und einem zunehmend angeschlagenen Gesundheitszustand die Sorgen auch bei uns immer größer wurden. Bei Familie, Freundinnen und Freunden und auch bei einfach politischen Unterstützerinnen und Unterstützern. Insofern, freue ich mich jetzt auch, dass ich mir nicht länger große und vor allem immer größer werdende Sorgen um Maya machen muss. Wobei man natürlich sagen muss, ne, sich jetzt zu päppeln, langsam wieder zu essen unter ärztlicher Aufsicht ist sicherlich auch keine leichte Sache. Ja, natürlich, aber ja, diese Erleichterung, die geht auch einher mit einer gewissen Ernüchterung darüber, dass zumindest bis zum Ende dieses Hungerstreiks weder Ungarn noch Deutschland tatsächlich etwas für Maya getan haben.
Ja, und wie verändert sich die Lage dadurch jetzt politisch?
Na, politisch ist es so, dass in den letzten Tagen des Hungerstreiks sich zumindest einiges bewegt hat. Es haben sich in den letzten Tagen dann noch geäußert, die SPD-Bundestagsfraktion, die Bundesregierung und auch der Außenminister Wadephul. Er hat ja gesagt, er wolle diese Woche mit der ungarischen Seite über eine Verbesserung der Haftbedingungen verhandeln. Wobei uns unklar ist, also weder Maya noch die Familie noch wir wurden informiert, worüber genau will er verhandeln, was bedeutet für ihn eine Verbesserung der Haftbedingungen, wer wird verhandeln. Aber zumindest gab es jetzt Äußerungen von höchster politischer Ebene aus Deutschland. Und wir warten jetzt ab, ob den Worten auch Taten folgen. Und in dem Zusammenhang kann ich auch noch erwähnen, dass Maya in der Erklärung zur Beendigung des Hungerstreiks auch gesagt hat, dass der Hungerstreik jetzt pausiert. Und wenn die Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger keine tatsächliche Verbesserung schaffen für Maya, dann ist Maya gewillt, den Hungerstreik auch wieder zu beginnen.
Okay. Und was bedeutet das jetzt so persönlich für Maya? Also der, wie du schon gesagt hast, sind ja die, befindet sich jetzt Maya immer noch in einem sehr schlimmen gesundheitlichen Zustand. Wird Maya jetzt zunächst weiterhin im Haftkrankenhaus bleiben?
Ja, Maya ist ja seit dem 1. Juli, also jetzt ja auch schon seit 2 Wochen im Haftkrankenhaus. Das darf man sich nicht wie ein Krankenhaus unbedingt vorstellen. Es ist vor allem ein Gefängnis, mit Krankenhaus. Maya ist da komplett isoliert, also noch doller als in Budapest im Gefängnis. Diese Isolation, gegen die Maya mit dem Hungerstreik auch aufbegehrt hat, die hält also an und ist weiterhin sehr bedrückend. Und sicherlich wird Maya noch eine Weile in dem Gefängniskrankenhaus bleiben müssen, weil es nach einer so langen Zeit des Hungerns sehr wichtig ist, ganz vorsichtig und ganz allmählich wieder anzufangen, dem Körper feste Nahrung zuzuführen. Und das wird Maya auch unter ärztlicher Aufsicht tun und in Absprache mit den dortigen Ärzten. Und was danach mit Maya passiert, ist vollkommen unklar. Kommt Maya zurück in das Gefängnis in Budapest? Werden die Bedingungen dieselben sein? Kommt Maya vielleicht in ein anderes Gefängnis oder in Hausarrest? Das ist uns allen und auch Maya noch vollkommen unklar und hängt sicherlich auch davon ab, ob die politisch Verantwortlichen in den nächsten Tagen etwas tun.
Welche Aktionen, glaubt ihr denn, haben zu dem Statement von Johann Wadepool geführt, weil so eine Äußerung nach 40 Tagen Hungerstreiks oder ein bisschen weniger, ich glaube nach 39 Tagen zu erreichen, ist ja also schon sehr spät.
Wir können natürlich nur spekulieren. Wir wissen ja nicht, was intern in der Bundesregierung passiert oder was auch intern in der CDU passiert. Aber wir als Soli-Komitee denken schon, dass es ein Zusammenspiel von ganz vielen Menschen, Gruppen, Organisationen aus der gesamten Breite der Solidaritätsbewegung ist, was am Ende zumindest zu dieser Äußerung geführt hat. Also das umfasst alle Mahnwachen, Infostände, Kundgebungen, Demonstrationen. Das umfasst Aktionen des zivilen Ungehorsams für die Besetzung der Bauhaus-Universität oder Störaktionen im Dresdner Landtag. Das umfasst Pressegespräche, Pressekonferenzen, Gespräche mit Politikerinnen und Politikern aus mehreren Parteien. Natürlich auch Engagement bestimmter Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen Parteien. Auch eine Berichterstattung über Maya, die wir erreichen konnten. Also ich denke, man kann jetzt nicht das eine Moment ausmachen, was jetzt Herrn Wadepool dazu gebracht hat, sondern ich denke, die Breite der Solidaritätsbewegung hat den Druck über die Zeit geschafft, immer weiter zu erhöhen, bis also zumindest dieses eine sehr vorsichtige, sehr zurückhaltende Zeichen von Wadepool kommen musste.
Wie geht es dann jetzt weiter mit eurer Arbeit? Also was sind eure nächsten Schritte? Es wurde ja schon dazu aufgerufen, jetzt den Druck eben nicht nachzulassen, sondern eben eher zu erhöhen, damit es eben auch wirklich zu Hafterleichterungen kommt. Wie geht ihr jetzt weiter vor?
Wir denken, es ist gerade jetzt, wo der Wadepool gesagt hat, er wolle verhandeln und jetzt abliefern muss, gerade jetzt, wo Maya den Hungerstreik beendet hat aus gesundheitlichen Gründen, umso wichtiger, dass wir als Bewegung den Druck fortsetzen und dass weiter die Aktionen stattfinden, die schon geplant und angekündigt wurden. Gestern gab es zum Beispiel in Leipzig eine Demonstration mit 800 Menschen. Es sind heute auch in mehreren Städten Kundgebungen und Aktionen geplant. Also wir haben auch in unserem Abschluss oder in unserem Statement zum Abbruch des Hungerstreiks dazu aufgerufen, dass bitte die Aktionen weitergehen. Es findet auch gerade vom Auswärtigen Amt in Berlin seit Sonntag ein Protestcamp statt, was also rund um die Uhr dem Auswärtigen Amt zeigt, wir sind da und wir gucken euch auf die Finger und wir erwarten, dass ihr etwas bewegt für Maya. Ansonsten wollen wir gerne am 13. September, das ist ein Samstag, einen großen Aktionstag machen für Maya, damit eben auch dann, ne, wenn Wochen ins Land gegangen sind, das Thema nicht hinten runterfällt, zumal ja dann im September und Oktober wieder mehrere Verhandlungstermine im Strafverfahren gegen Maya am Gericht in Budapest stattfinden werden. Und da werden sicherlich sehr viele Menschen auch wieder hinfahren, um Maya die Solidarität zu bekunden und für Maya da zu sein. Aber genau, es muss jetzt weitergehen und zwar mit Aktionen auf der Straße und auch Gesprächen mit der Politik.
Im Budapest-Komplex ist ja nicht nur Maya gefangen, sondern auch noch andere Menschen. Wie kann man denn den Menschen am besten schreiben? Gibt es da eine Anleitung zu?
Man kann sich auf dem Blog bask.news, BASC.news, informieren. Da gibt es auch eine Seite zum Briefeschreiben mit Anleitungen und auch einer Kontaktadresse. Und manche Gefangene haben ihren Namen auch veröffentlicht und man kann ihnen also auch einfach direkt schreiben. Und genau, sie bekommen sehr viel Post, worüber sie sich sehr freuen. Sie kommen teilweise mit dem Beantworten gar nicht hinterher, aber es ist schön, wenn das weiter anhält und wenn Menschen weiter Briefe schreiben. Es ist ja nicht nur ein Zeichen an unsere Gefangenen, sondern auch ein Zeichen an die an den Knast, an das Ministerium, an das Gericht, dass sie sehen, dass es eben sehr viele Menschen gibt, die zu den Gefangenen stehen. Und es ist ja auch ein gewisser Schutz, wenn bekannt ist, dass ein Gefangener eine große Lobby hat.
Seit 4 Jahren wehren sich ArbeiterInnen beim ehemaligen Automobilzulieferer GKN nahe Florenz gegen die Schließung ihrer Fabrik. Im Juli 2021 verloren durch die plötzliche Kündigung 422 Beschäftigte ihren Job. Seitdem ist die Fabrik von ArbeiterInnen besetzt, beziehungsweise es findet eine ständige Betriebsversammlung statt. Möglich war diese schnelle Reaktion durch die Existenz der Basisinitiative Collettivo di Fabrica. Die ArbeiterInnen vernetzten sich auch mit der Klimabewegung. Es entstand das Ziel, die Fabrik als Genossenschaft in die Hand der Beschäftigten zu übernehmen. Lastenräder und Photovoltaikmodule sollten hergestellt werden. Die Landesregierung in Florenz hatte nun Ende 2024 ein Gesetz beschlossen, nach der Fabrikbrachen an die ArbeiterInnen bzw. deren Kollektive übertragen werden können, wenn der Fabrikeigentümer nachweislich dort nicht mehr produziert. Trickreich gelang es GKN aber, eine Entscheidung am Finanzgericht zu erreichen, das am 25. Juni die Räumung der Fabrik angeordnet hat. Über die aktuelle Lage haben wir mit Kati Ziegler von den KlimagewerkschafterInnen gesprochen. Das Gespräch fand am vergangenen Freitag statt, kurz vor einer geplanten Versammlung zu einem Aktionswochenende zum Thema beim Collettivo.
Wie ist aktuell die Lage in Campi Bisenzio?
Ja, die ist nach wie vor angespannt, aber auch sehr kämpferisch. Ich habe hier einen Blick auf die Fabrik und heute Morgen wurde noch ein neues Banner angebracht an den Fabriktouren. Die Arbeiterinnen erhalten also ihre permanente Betriebsversammlung Tag und Nacht aufrecht in Schichtarbeit. Und heute Abend ist eine große Veranstaltung in Florenz, wo sie auch nochmal mit Musik und Demonstrationen auf die Dringlichkeit aufmerksam machen, dass ihnen endlich die Fabrik übergeben wird, um starten zu können mit ihrer Produktion von Lastenrädern und Photovoltaikmodulen.
Was bedeutet die Entscheidung des Finanzgerichts denn jetzt?
Ja, ich habe vorgestern, als der 4. Jahrestag war, abends noch mit den Arbeitern vor Ort gesprochen und sie sagen, es ist zermürbend, es ist ein Auf und Ab und sie wissen nicht, was jetzt passiert. Sie sagen, es könnte jederzeit Polizei anrücken und sie räumen. Es könnte heute passieren, nächste Woche. Sie sind da im totalen Ungewissen und versuchen aber weiter sozusagen ihren Posten aufrechtzuerhalten.
Wie viele ArbeiterInnen sind denn immer noch nach so langer Zeit bei der ständigen Betriebsversammlung dabei? Wie viele engagieren sich dort noch?
Also es sind ungefähr noch 120 ArbeiterInnen, die aktiv diese Betriebsversammlung aufrechterhalten, Aktionen machen, also wie heute Abend die Veranstaltung organisieren oder sich in der Genossenschaft engagieren und sind leider über die Jahre hin einige dann abgesprungen, aber auch einfach aus finanziellen Gründen, weil sie Familie versorgen müssen und GKN beziehungsweise der Nachfolgeeigentümer schuldet ihnen ja über Monate auch Gehälter. Genau, und sie halten sich mit Spenden über Wasser. Das ist schon sehr prekär.
Wie ist denn der Stand bei der Genossenschaft?
Steht eigentlich alles. Also das Startkapital ist da. Also die Klimagewerkschafterinnen zeichnen ja auch Anteile. Banken haben Kredite zugesagt. Es gibt auch schon vorab Verträge für Photovoltaikmodule. Also da ist schon der Geschäftsplan steht. Also es fehlt eigentlich nur noch der Produktionsort, also die Fabrik, um endlich zu starten.
Heißt, die Pläne für die Lastenräder sind da. Es wurden auch schon einzelne Prototypen gebaut, aber die wirkliche größere Produktion, die konnte noch nicht starten.
Genau, also die Lastenräder oder sage ich jetzt mal diese Radproduktion, das ist eine relativ einfache, die sie jetzt ja auch schon organisieren können in so gemieteten Garagen, aber Photovoltaikmodule, da brauchen sie eine Produktionsstraße, die einfach mehr Platz einnimmt. Und dafür wäre natürlich die Fabrik, die brach liegt, das ist ja ein Riesengelände, das wäre natürlich ideal, die nutzen zu können für so eine, sage ich jetzt mal, nachhaltige Produktion. Das ist ja auch die Idee dahinter, Produkte herzustellen, die einfach zukunftsorientiert sind und das Ganze dann auch noch demokratisch organisiert in der Genossenschaft und genau, auch für die Region. Also das ist hier Campi Bisenzio, das ist eine riesige Industrieregion. Das ist natürlich auch für den Ort wichtig, hier die Arbeitsplätze zu erhalten. Und es ist eine der größten Fabriken hier.
Ja, wie wird es jetzt weitergehen in Campi Bisenzio?
Ja, das ist eine gute Frage. Also darüber werden wir am Samstag bei der Genossenschaftsversammlung eben auch diskutieren. Es gibt ja von der Landesregierung eingesetzt ein Industriekonsortium. Da sind die Kommunen hier beteiligt. Campi Bisenzio ist diesem Konsortium auch beigetreten und die sollen beschließen oder genau, die beschließen dann, dass das Fabrikgelände der Genossenschaft übertragen wird. Und dieses Konsortium, das müsste jetzt endlich mal tagen, damit dieser Schritt begangen werden kann. Vielleicht erfahren wir am Samstag mehr darüber, wie weit es ist. Also auch diese Veranstaltung sollen einfach auch nochmal Druck auf die Landespolitik machen und diesen Beschluss fasst, damit sie diese Fabrik bekommen. Es ist nach wie vor alles noch relativ im Ungewissen, wann das alles passieren wird. Und das ist halt für die ArbeiterInnen auch eine wirklich schwierige Situation, immer drauf zu hoffen, so es geht einen Schritt weiter. Aber wann passiert jetzt was? Sie werden da auch hängen gelassen und das macht es halt sehr schwierig.
Dann abschließend, wie kann man von hier weiterhin die ArbeiterInnen unterstützen?
Ja, was wir halt versuchen als Klimagewerkschafterin ist, das Beispiel bekannt zu machen, weil es einfach auch ein Modell eventuell zum Beispiel für VW-Werke oder für Ford-Werke, also in Köln werden ja auch sehr viele Stellen abgebaut, sein könnte. Wir erzählen darüber, das öffentlich zu machen. Es ist international großes Interesse an dieser Bewegung und darüber eben zu sprechen und zu berichten ist total wichtig. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, Solidarität zu zeigen. Also wir sind jetzt vor Ort, ich jetzt als Delegierte der Klimagewerkschafterin. Es kommen aber auch noch viele andere Bewegungen. Und zum anderen kann man auch immer noch Anteile zeichnen. Also auf der Seite info.com da findet man alle Informationen, um noch Anteile an der Genossenschaft zu zeichnen und so auch sozusagen die Basis zu stärken, um dann zu starten.
Und dieses Gespräch mit Kathi Ziegler von den KlimagewerkschafterInnen zur besetzten GKN-Fabrik bei Florenz fand vergangenen Freitag statt. Entsprechend ist die dort erwähnte Veranstaltung dieses Wochenende auch schon vor sich gegangen. Eine Gruppe Deutsch-IranerInnen hat den Bundeskanzler Friedrich Merz angezeigt, weil er eine Straftat, nämlich den Angriff Netanjahus auf Iran, öffentlich gebilligt hat. Die Anwältin Rana Isadaseh aus Saarbrücken sieht sich und die anderen Deutsch-IranerInnen, die die Anzeige beim Generalbundesanwalt erstattet haben, nun durch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags über die Völkerrechtswidrigkeit des Angriffs bestätigt. Wir haben mit ihr gesprochen.
Sie sind also eine der Personen, die die Strafanzeige gestellt hat gegen Herrn Merz.
Genau, wir sind im Grunde genommen eine kleine Gruppe Deutsch-Iraner und Iraner, die eben diese Strafanzeige gestellt haben und dieses Statement veröffentlicht haben. Also es sollte schon Hand in Hand gehen. Es ist jetzt keine isolierte Aktion, diese Strafanzeige erstattet zu haben, sondern es geht uns schon auch um eine öffentliche Debatte.
Die Strafanzeige bezog sich auf eine Aussage von Herrn Bundeskanzler Friedrich Merz, ich glaube im ZDF war das. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe. Das ist das Zitat, auf das sich Ihre Anzeige beim Generalbundesanwalt bezieht.
Genau.
Wie begründen Sie jetzt den Vorwurf da drin? Welcher Vorwurf steckt für Sie drin? Was haben Sie angezeigt?
Wir haben angezeigt den Straftatbestand der Billigung einer Straftat. Das ist 140 Strafgesetzbuch. Genauer gesagt die Paragraphen 138, 140 Strafgesetzbuch mit dem in Verbindung mit dem Paragraphen 13 Völkerstrafgesetzbuch. Es geht darum, dass Herr Merz in diesem Interview ganz unmissverständlich sich auf den Angriff, auf den israelischen Angriff auf den Iran bezogen hat. Da gibt es ja keinerlei Zweifel, dass es sich darauf bezogen hat. Israel hat am 13. Juni 2025 den Iran angegriffen. Und der Paragraph 140 Strafgesetzbuch setzt eine rechtswidrige Tat voraus. Es muss eine rechtswidrige Tat sein, die eben in Paragraph 138 Strafgesetzbuch aufgezählt ist. Und hier liegt ein eindeutig völkerrechtswidriger Angriffskrieg seitens Israel vor. Genau unsere juristische Argumentation der Strafanzeige wurde wenige Tage nach der Strafanzeige vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages vollumfänglich bestätigt. Es handelt sich tatsächlich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg des israelischen Staates auf Iran. Und dass die Aussagen, ich erweise den größten Respekt als öffentliche Billigung im Sinne des Paragraphen 140 Strafgesetzbuch angesehen werden, daran gibt es auch keinen Zweifel juristisch.
Mhm. Vielleicht noch kurz zu diesem Völkerrechtswidrigen, die Israel sagt ja, Netanjahu gesagt, dass es, dass sie Informationen hätten, dass Iran kurz vor einem davor stellende Atombombe zu haben oder anzugreifen. Was ist davon relevant? Was ist daran zu glauben?
Ja, also da möchte ich nochmal auf das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages verweisen. Dieses Gutachten beinhaltet 54 Seiten und ich denke, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, da gibt es keinen Verdacht darauf, dass es da irgendwelche, dass es keine linksextremistische Organisation, der man vorwerfen kann, nicht objektiv zu sein. In diesem Gutachten wird auch auf dieses Argument eingegangen und da wird eben auch zutreffenderweise kommt dieses Gutachten zu dem Ergebnis, dass Israel in der Pflicht stünde, dieses militärische Handeln gegen den Iran rechtlich zu begründen, sprich die Informationen, die vermeintlich oder auch wirklich den Geheimdiensten vorliegen, eben auch zu teilen, was Israel nicht. Also es müsste nach Ansicht des wissenschaftlichen Dienstes, müsste der Iran unmittelbar vor dem Bau einer Atomwaffe stehen. Darüber hinaus müsste Israel darlegen, dass der Iran die feste Absicht hätte, eine solche Waffe gegen Israel einzusetzen und dass die Militäroperation Rising Lion wirklich die letzte Gelegenheit gewesen wäre, den Bau der Atombombe zu verhindern. Also man sieht, nach den juristischen Grundsätzen sind es ja eine Reihe von Bedingungen und keine einzige wurde durch Israel erfüllt, was eben den wissenschaftlichen Dienst dazu veranlasst, im Ergebnis dazu zu kommen, zu sagen, es handelt sich hier um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg.
Das ist die juristische Seite. Nun gibt es ja auch die Art, wie sich Herr Merz da ausgedrückt hat, das mit der Drecksarbeit. Wie sehen Sie das? Wie empfinden das Menschen mit Hintergrund im Iran?
Es gibt natürlich unterschiedliche Auffassungen, aber ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit der Iraner im Iran und auch der Exil-Iraner, das heißt Menschen in Deutschland, aber auch in anderen, vor allem westlichen Staaten, da sieht die überwiegende Mehrheit es ähnlich wie wir. Und zwar, dass es eben eine sehr entmenschlichende Rhetorik ist. Das ist, wir fühlen uns dehumanisiert. Wenn ein völkerrechtswidriger Krieg, das muss man sich mal vorstellen, nach der deutschen Rechtsordnung ist eine solche der schwersten Straftaten der deutschen Rechtsordnung. Und eine solche schwere Straftat wird dann als Drecksarbeit gegen Menschen, gegen unsere Bevölkerung. Wir identifizieren uns selbstverständlich als Deutsch-Iraner mit der Bevölkerung im Iran. Wir haben alle Verwandtschaft dort. Teile von uns haben ihre eigenen Eltern, Geschwister dort. Es sind über 1000 Zivilisten wurden getötet. Natürlich muss man noch dazu sagen, dass viele Iranerinnen und Iraner oder auch eben Menschen, die hier im Exil sind, sich auch sehr getriggert gefühlt haben. Also ich habe auch eine Reihe von Retraumatisierungen, wurden mir berichtet, also quasi Retraumatisierungen im medizinischen Sinne tatsächlich. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass der Westen eine sehr, sehr negative Rolle spielt. 1980 wurde ja der Iran vom Irak angegriffen. Auch da handelt es sich um einen Angriffskrieg seitens des Irak. Dieser Krieg hat 8 Jahre lang gedauert und über 1 Million Tote zusammengerechnet auf beiden Seiten verursacht. Also sehr, sehr viel Leid, Traumatisierungen bis heute und eine Reihe von Menschen hat eine Retraumatisierung erlebt, vor allem natürlich die Menschen im Iran, die zum einen diese Evakuierungsorder bekommen haben, die sie an die Ereignisse, an die aktuellen Ereignisse in Gaza erinnert haben, aber diese Ereignisse natürlich auch des iranisch-irakischen Krieges wieder hochgekommen sind. Hm. Also das war wirklich eine sehr, sehr dramatische Angelegenheit, also auch in meiner Familie, da kann ich berichten, also uns ging es wirklich sehr schlecht, muss ich sagen. Wir kommen, also ich persönlich komme auch aus der Region des Iran, also das ist der Südwesten, unmittelbar an der irakischen Grenze, die am meisten von diesem Krieg tangiert war. Insofern war das jetzt für meine Familie speziell sehr, sehr dramatisch.
Von der anderen Seite, wenn wir jetzt von diesem nicht begründeten Angriffskrieg absehen, juristisch, und davon, was Netanyahu sonst so alles macht, dass Israel sich von Iran massiv bedroht fühlt, so generell. Also dafür gibt es ja durchaus Gründe. Also der religiöse Führer Ali Khamenei hat Israel mehrfach als Krebsgeschwür bezeichnet, das aus der Region rausgerissen werden müsste. Das ist konsistent mit anderen Aussagen von iranischen Führern und Militärs. Und das Atomprogramm ist ökonomisch eigentlich kaum nachzuvollziehen für ein Land, das so viel Öl und Gas hat und jetzt unbedingt auch Atom anreichern will und das auch bis 60% macht, weit über das, was man eigentlich für zivile Zwecke bräuchte. Jetzt abgesehen von der, ob es jetzt da tatsächlich einen Notfall gab, dass man sofort hätte eingreifen müssen, was ja sehr fraglich ist, diese generelle Bedrohung, sehen Sie die auch?
Also natürlich, jeder Staat hat berechtigte Interessen, das muss man ganz klar sagen. Das gilt für Israel, das gilt für Iran, das gilt für Deutschland, das gilt für alle Staaten dieser Welt. Aber die Frage, wie diese Interessen durchzusetzen sind, genau dafür gibt es ja das Völkerrecht. Das Völkerrecht gibt einen Rahmen vor, wie staatliche, berechtigte staatliche Interessen durchzusetzen sind. Und gerade aus deutscher Sicht muss man ja sagen, dass das Völkerrecht ja weite Teile entstanden sind durch die deutsche Geschichte. Nehmen wir mal an, nehmen wir uns die Völkermordkonvention an, die verabschiedet wurde unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie resultiert wirklich unmittelbar aus den Verbrechen der deutschen Nazis. Deutschland hat fast das gesamte europäische Judentum vernichtet, 1,5 Millionen Roma und Sinti und auch andere Gruppen. Und die Völkermordkonvention wurde deswegen eben auch verabschiedet, um solche schweren Gräueltaten, unbeschreiblichen Verbrechen zu verhindern. Und deswegen sagt auch das deutsche Grundgesetz in Artikel 25, dass die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts sind. Und der Artikel 25 geht noch weiter. Zitat, sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebiets. Zitat Ende. Uns ging es um zwei Dinge. Es ging uns nicht darum, zu sagen, ob jetzt Israel da irgendwie Recht hat oder Iran. Es geht nicht um ein Fußballspiel, wo man sich irgendwie auf eine Seite stellt, zumal wir ganz, ganz bestimmt uns nicht auf die Seite des Irans stellen. Wir sind alle Menschen, die radikal in Opposition zu unserer eigenen Regierung, zur iranischen Regierung stehen. Wie Sie vielleicht wissen, der Iran entlässt seine Bürger nicht aus der Staatsbürgerschaft. Das heißt, wir sind alle mindestens noch iranische Staatsbürger. Deswegen sage ich auch unsere Regierung. Uns geht es um etwas ganz anderes. Uns geht es darum, wie das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland weitergehen soll, wenn ein deutscher Bundeskanzler eine solche Aussage macht. Warum? Eine Demokratie kann ja nur funktionieren, wenn es ein Rechtssystem gibt, das eben auch funktioniert. Und das bedeutet auch, dass Recht für alle gelten muss. Auch und gerade für den deutschen Bundeskanzler oder eben für niemanden. Das ist, glaube ich, so ein Grundprinzip jeder Rechtsordnung, nicht nur der deutschen Rechtsordnung. Ich glaube, darüber gibt es Konsens. Das bedeutet, stellen Sie sich vor, also ich bin ja selbst Juristin, ich bin Rechtsanwältin, bei dem nächsten Verfahren, wo es um diesen Paragraphen geht, sagt der Mensch, der vor Gericht steht, Herr Richter, Frau Richterin, der deutsche Bundeskanzler hat es doch auch gesagt und es gibt keine Konsequenzen. Warum bekomme ich jetzt eine Strafe dafür? Um mal so ein ganz praktisches Beispiel zu geben, was das bedeutet, was dieser Begriff Erodierung des Rechtssystems in der Praxis bedeutet. Darum ging es uns. Es ging uns um das menschliche Zusammenleben, das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland, nicht um Israel oder Iran an erster Stelle. Es ging wirklich um die deutsche Demokratie, um entmenschlichende Rhetorik, die wir doch in Deutschland besser wissen müssten als in jedem anderen Land. Ich persönlich bin mit in der Schulbildung mit Viktor Klemperer in Berührung gekommen. Und ich weiß nicht, ob andere Menschen dann nicht aufgepasst haben, als es darum ging. Aber das waren die Dinge, die mich sozialisiert haben und wo ich sage, es darf keine dehumanisierende, entmenschlichende Rhetorik geben, erst recht nicht durch den deutschen Bundeskanzler.
Nach der klaren Entscheidung, dass Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Grenze rechtswidrig sind, gab es in der vergangenen Woche erneut eine juristische Klatsche für die Politik der Härte gegen Schutzsuchende der neuen Bundesregierung. In einem Eilverfahren hat das Berliner Verwaltungsgericht festgestellt, dass im Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan gegebene Aufnahmezusagen rechtsverbindlich sind und die Bundesregierung Visa zur Einreise nach Deutschland erteilen muss. Wir haben darüber mit Andreas Linder von der Initiative Move On Menschenrechte Tübingen gesprochen. Der Verein war eine von 70 zivilgesellschaftlichen Meldestellen im Bundesaufnahmeprogramm für besonders bedrohte Afghaninnen und Afghanen.
Die Menschen, rund 2400, warten ja in Pakistan darauf, dass ihnen endlich die zugesagten Visa erteilt werden und sie nach Deutschland kommen können, was die neue Bundesregierung nicht mehr machen will. Wie geht es denn diesen Menschen, mit denen ihr auch in Kontakt steht aktuell in Pakistan?
Ja, denen geht es zum Teil sehr schlecht. Also die sind natürlich zermürbt vom langen Warten. Die wissen ja auch nicht genau, wie die ganzen Prozesse ablaufen. Die haben eigentlich damit gerechnet, dass so ein Visumsverfahren innerhalb von ein paar Wochen möglich wird. Aber es dauert in vielen Fällen schon ein Jahr oder noch länger. Und einige dieser Menschen sind auch psychisch sehr belastet mittlerweile. Zwei von den Frauen, die wir kennen, sind jetzt letzte Woche ins Krankenhaus gekommen, weil sie die Situation psychisch nicht mehr aushalten. Das gilt übrigens dann auch für die Angehörigen, die in Deutschland sind. Also den Menschen geht es sehr schlecht und die hoffen natürlich sehr darauf, dass irgendwann eine Lösung kommt.
Die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts bezog sich natürlich jetzt erstmal auf eine Klage, sollte aber eigentlich verallgemeinerbar sein. Es gibt etwa 25 weitere Klagen auf Einhaltung der Aufnahmezusage von Menschen aus dem Bundesaufnahmeprogramm in Zusammenarbeit mit der Kabul-Luftbrücke. Auch von euch betreute Fälle sind dabei, um es anschaulicher zu machen. Was kannst du über diese Menschen sagen? Wer sind sie?
Ja, es besteht natürlich auch in diesem Fall die Möglichkeit, dass Leute wie Innenminister Dobrindt jetzt sagen, das ist nur ein Einzelfall, dieses Urteil. Aber also es gibt hier ungefähr 800 Einzelfälle, die alle sehr ähnlich gelagert sind. Und von daher ist schon klar, dass dieses Urteil wichtig ist und dass es auch hoffentlich ein Fingerzeig für alle anderen Fälle ist. Wir wollen natürlich auch keine ewigen Gerichtsverfahren veranstalten, sondern eigentlich wollen wir, dass die Menschen Aufnahme bekommen in Deutschland, dass eben das politisch durchgesetzt wird und machbar wird, dass die Menschen kommen können. Die Menschen, die von unseren Fällen im Aufnahmeverfahren sind, sind zum Beispiel die Familie einer Lehrerin und Frauenrechtlerin aus Nordafghanistan, die mit einer Frau verwandt ist, die hier im Raum Stuttgart lebt. Die Frau ist mittlerweile deutsche Staatsbürgerin. Sie arbeitet bei einer öffentlichen Einrichtung. Sie ist richtig gesettelt und sie hat Riesenangst, dass ihre Familie nicht kommen darf. Zu denen, die da eine Aufnahmezusage bekommen haben, gehören dann noch die Eltern der Frau, die hier in Deutschland leben. Das ist eben erreicht worden, dass die Eltern, die sehr alt sind und krank sind und möglicherweise bald sterben werden, eben auch eine Aufnahmezusage bekommen haben, sodass sie nicht im Elend sterben müssen in Afghanistan. Ein weiterer Fall ist eine Rechtsanwältin. Das ist ein besonders heißer Fall, würde ich sagen. Die Frau ist noch relativ jung, hat aber schon in sehr vielen Verfahren Frauen verteidigt in Afghanistan bis zur Machtübernahme der Taliban. Und Sie hat mehrere Drohbriefe gekriegt. Die Taliban wollen sich an ihr rächen für auch die Verurteilungen von Leuten, die eben zu dieser Gruppe Taliban gehören und so. Es sind ein paar einzelne Frauen, die wir haben, die zum Teil in verschiedener Weise in sehr vielen NGOs tätig waren. Eine Frau war auch in einer Partei tätig, als führende Aktivistin einer Partei und war in dem Rahmen die frauenrechtliche Sprecherin. Also solche Personen haben wir dabei. Dann haben wir noch den Leiter eines Fernsehsenders oder Co-Leiter eines Fernsehsenders, der auch Kameramann war. Seine Ehefrau ist auch Journalistin. Sie war Nachrichtensprecherin in diesem Fernsehsender. Mehrere Personen dieser Familie wurden verschleppt von den Taliban nach der Machtübernahme. Ein Bruder hat es nach Deutschland geschafft und der hat eben dann auch den Aufnahmeantrag mit initiiert für seinen Bruder wiederum. Das sind alles Fälle von Menschen, die hochgradig integer sind, die menschenrechtliche Schutzgründe haben und die man auf keinen Fall im Stich lassen darf.
Und bei denen, das muss man ja auch sagen, weil das da teilweise im öffentlichen Diskurs auch thematisiert wird, bei denen alle schon eine, in Anführungszeichen, Sicherheitsprüfung vollzogen wurde.
Nein, das stimmt nicht. Also das ist eben auch ein Teil des Problems. Also die meisten von denen hatten schon die sogenannte Sicherheitsüberprüfung, die ja von Vertretern von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz durchgeführt wurden. Die meisten hatten das schon. Und es gibt ja auch im Bundesaufnahmeprogramm noch keinen einzigen Fall, wo da jemand durchgefallen wäre bei dieser Sicherheitsüberprüfung. Aber es gibt auch welche, die hatten diese Sicherheitsüberprüfung eben noch nicht und warten schon seit 8 bis 12 Monaten darauf. Und ein Teil des Problems ist, dass Herr Dobrindt dieses Personal aus Pakistan abgezogen hat und eigentlich damit weitermachen müsste.
Was würde denn für diese beschriebenen Menschen eine Rückkehr nach Afghanistan, zum Beispiel durch eine Abschiebung aus Pakistan nach Afghanistan, bedeuten?
Also das wissen wir natürlich nicht genau, aber also die Gefahr besteht natürlich in jedem Einzelfall, dass diese Menschen als Verräter angesehen werden von Taliban-Regime und diesen Menschen, nicht nur den Frauen, aber vor allem auch den Frauen, denen drohen schwerste Menschenrechtsverletzungen bis hin zum Tod. Und es ist eigentlich nicht verantwortbar, also dieses Risiko auf sich zu nehmen. Es gibt ja auch jetzt auch aktuell ein Rechtsgutachten, das Pro Asyl und das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte in Auftrag gegeben haben und veröffentlicht haben, in dem ganz klar herausgearbeitet wird, dass sich die Bundesregierung möglicherweise strafbar macht, auch wegen unterlassener Hilfeleistung, wenn sie diese Aufnahmezusagen ignoriert und die Leute im Stich lässt, weil das eben schwerste Folgen für die Leute haben kann.
Das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan einzustellen, da nicht mehr weiterzumachen, das war ja so eine der ersten Amtshandlungen der neuen Bundesregierung. Wie bewertest du das politisch?
Ja, das ist fatal. Ja, die CDU hat ja das Aufnahmeprogramm oder solche Aufnahmeprogramme unter der Überschrift Ja zum Stopp der illegalen Migration subsumiert, was eigentlich völlig absurd ist, weil solche Aufnahmeprogramme eigentlich idealerweise so sind, wie sich das manche Konservative auch vorstellen, nämlich dass sich der deutsche Staat, dass die Flüchtlinge nicht ohne Einladung nach Deutschland kommen, sozusagen illegal, sondern dass man sie über ein geregeltes Verfahren auswählen kann. Genau das ist passiert im Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Da wird jetzt massiv geschimpft aus allen Rohren, insbesondere auch gegen Nichtregierungsorganisationen, die an der Auswahl oder die Personen vorschlagen konnten. Aber auch das ist absurd. Was ist so schlimm an Nichtregierungsorganisationen? Das sind alles integre Organisationen, die da beteiligt waren. Also im letzten Endes ist das ein Armutszeugnis für die ganze Flüchtlingspolitik, dass man nicht nur, also dass man das Recht nicht nur an den europäischen und deutschen Außengrenzen jetzt brechen will, sondern auch also jegliche menschenrechtliche Aktivität zum Schutz von Schutzbedürftigen aufgibt, das ist wirklich schwach.
Wie gesagt, das Berliner Verwaltungsgericht hat in dieser Woche in einem Einzelfall, der natürlich kein Einzelfall ist, festgestellt, dass im Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan gegebene Aufnahmezusagen rechtsverbindlich sind. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Trotzdem die Frage, was müsste eurer Auffassung nach aus dieser Entscheidung folgen?
Ja, aus dieser Entscheidung müsste folgen, dass sich die Bundesregierung und das sind dann vor allem das Innenministerium und das Außenministerium an dieser Gerichtsentscheidung orientieren, das anerkennen und jetzt nicht in Berufung gehen, sondern diese Menschen, die wirklich extrem schutzbedürftig sind, und es handelt sich hier nicht um Millionen, es handelt sich um ein paar hundert Menschen, dass man das akzeptiert und die Einreise und die Aufnahme in die Schutzwürdigkeit annimmt und die Visa für diese Menschen erteilt. Das müsste jetzt passieren und darauf hoffen wir nicht nur, sondern dafür werden wir uns natürlich weiter auf alle mögliche Weise einsetzen.
Abschließend, mittlerweile scheint die Bundesregierung ja auch gewillt zu sein, immer mehr mit der Taliban zu kooperieren, wenn es um Abschiebungen nach Afghanistan geht. Wie sollte denn eurer Meinung nach allgemein die deutsche Politik in Bezug auf Afghanistan und auch in Bezug auf Flüchtlinge aus Afghanistan weitergehen?
Ja, das ist leider auch fatal. Also die Regierung von Afghanistan ist nicht irgendeine Regierung, sondern sie steht auf der Terrorliste. Der Internationale Strafgerichtshof hat jetzt gerade einen Haftbefehl gegen die beiden Taliban-Führer, gegen den Staatspräsidenten und den ausgesprochen. Und mit diesen Menschen sollte man auf gar keinen Fall zusammenarbeiten. Das kann strafbar sein. Sondern Flüchtlingspolitik sollte andere Akzente setzen. Also wir brauchen eine Politik, bei der alles unternommen wird, um Fluchtursachen zu bekämpfen, um Situationen zu schaffen, die Menschen nicht zur Flucht nötigen. Aber weniger Flüchtlinge bekommt man nicht dadurch, dass man mit Terrorregimen zusammenarbeitet und die auch noch anerkennt am Ende gar, wie das jetzt Russland gemacht hat. Also ich denke, Deutschland sollte sich nicht auf eine Ebene stellen mit Staaten, denen man ansonsten völkerrechtswidrige Kriege unterstellt. Und davon sollte auch unsere Regierung wegkommen.
Diesen Montag tagte der Umwelt- und Klimaschutzausschuss des Freiburger Gemeinderats. Was wurde dort besprochen? Den stotternden Beginn der Martin-Horn-Mehrweg-Offensive mit 33 Spülmaschinen ab dem 1. September und Getränkebechern ab dem 1. Januar 26 in Form einer Förderrichtlinie. Im ersten Jahr beschränkt auf Getränkebecher, von denen im Monat über 25.000 mehr als ein Viertel in One-Way anfallen.
Einen Probelauf zu machen und es geht um Kaffeebecher zum 1. Januar 26, also das ist das. Und natürlich reden wir auch über Bowls und so weiter, aber das ist eher nochmal mittelfristig. Also wenn alles tippitoppi läuft, vielleicht Januar 27, aber da sind so viele Fragestellungen im Moment noch. Ich will das nicht zu sehr ins Fenster hängen. Wir reden als erstes mal über Kaffeebecher und 12.000 Kaffeebecher pro Tag zu handeln in Freiburg wird schon auch schon interessant.
Dies soll selbstverständlich aus der heftig vom OB selbst bekämpften Verpackungssteuer finanziert werden. Zu 90% gekappt bei 2.500 Euro je Betriebsstelle. Das Verhalten der Systemgastroketten, die für circa ein Drittel des One-Way-Müllbechers zuständig sind, darf das interessant sein. Weiteres Thema: der am 21. Juli im Hauptausschuss zu verabschiedende forstliche Betriebsplan 2025 für den Stadtwald. Die Folgen der Klimakatastrophe gehen auch an diesem Wald nicht vorbei. Steigende Kosten durch Aufwendungen und Mindererlöse durch Waldschäden sind das eine. Wie dessen Klimaresilienz gestärkt werden soll, erläuterte Forstamtschefin Frau Schmalfuß. Drittes Thema: die rechtliche Abweisung des Bürgerbegehrens der Initiative Klimaentscheid. Diese soll der Rat am 29. Juli beschließen. Die Reduktion von Entscheid auf Begehren war von den InitiatorInnen der 12.500 Unterzeichnerinnen schon selbst eingeräumt worden.
Dass das rechtlich nicht zulässig ist, das wussten die vom Klimaentscheid ja auch schon eine ganze Weile und haben sich aber dafür entschieden, das trotz allem weiter bis zu dem gezielten Unterschriften durchzuführen, in der Hoffnung, dass sich hier nochmal ein bisschen was bewegt. Deshalb glaube ich, ist da dieses rechtlich unzulässig auch nichts Überraschendes für.
Die fachliche Stellungnahme, mit der die Stadt ihre Argumentation unterfütterte, hatte nachweislich Lücken. Fragen von Sophie Kilian.
Das eine ist, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die wir irgendwie noch adressieren können, ist der Punkt mit der Sanierung von städtischen Gebäuden. Es gab ja im vorletzten Jahr und im letzten Jahr wurde sie dann beantwortet, eine Anfrage von den Kollegen von der CDU zum Thema Solar, wo ja schon sehr detailliert beispielsweise für Solarflächen das aufgeschlüsselt wurde, was man denn machen könnte. Jetzt erschließt sich mir daraus so ein bisschen die Frage, gibt es das jetzt nur für Solar oder wissen wir zum Beispiel auch, welche Gebäude neu gedämmt werden müssen etc. oder wo das Dach neu gemacht werden muss? Und wenn nicht, ist da momentan irgendwie der Plan, Pläne aufzustellen, dass man das weiß, weil ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir es nicht wissen. Dann die nächste Frage ist, es steht drin, es sollen zu den Mehrzielgruppen erreicht werden, die das Thema noch nicht auf ihrer persönlichen Agenda stehen haben. Mehr steht dazu aber leider nicht in der Vorlage und ich wollte mal fragen, ob Sie uns da ein bisschen erzählen können, wie Sie das angehen wollen. Mehr Zielgruppen erreichen, die das Thema noch nicht auf ihrer persönlichen Agenda stehen haben. Und die andere Sache ist, Sie haben von der Klimakommunikationsstrategie geschrieben. Wo ist die denn angesiedelt? Entweder im Umweltschutzamt, gehe ich von aus, oder im Nachhaltigkeitsmanagement? Genau, das würde mich einfach mal interessieren. Und generell glaube ich, dass wir einfach schon relativ weit sind in Freiburg, aber definitiv noch Luft nach oben ist, besonders in diesem Gebäudesanierungsbereich. Ich glaube, in anderen Bereichen, wie beispielsweise der Windkraft, sind wir sehr weit. Aber ich glaube, diese Sanierungen sind so ein bisschen der zentrale Punkt in diesem ganzen Forderungen vom Klimaentscheid, wo wir wirklich ein bisschen hinterher.
Und auch Fragen der sachkundigen Bürgerin Frau Goletzko.
Ich habe auch eine Frage zu der Anlage. Und zwar steht da eben auch bei dem Punkt Gebäudesanierung was von One-Stop-Shops und dass dieses Konzept in Freiburg schon öfters Anwendung gefunden hat. Das habe ich dann irgendwie verpasst. Vielleicht können Sie dazu was sagen, was das genau war, wo das ausprobiert wurde. Weil ich erinnere mich, dass wir das auch mal vorgeschlagen hatten und es damals abgelehnt wurde. Das war in einem Rahmen von einem größeren Konzept gedacht. Also deshalb, mir war es nicht ganz bekannt, dass das schon mal existiert hat. Und ansonsten, ja, hätte ich mich gefreut, wenn es irgendwie ein bisschen eine Stellungnahme jetzt auch gegeben hätte dazu. Also wie stehen Sie zu den, also auch eine verbale gerade, wie stehen Sie zu diesen Forderungen und was würde die Stadt noch außerhalb dessen, was sie sowieso schon geplant hat, sich vorstellen können, noch mit aufzunehmen? Und dann würde mich noch interessieren, eben, also in der Anlage steht ja auch nochmal geschildert, klimaneutrale Verwaltung bis 2030 ist ohnehin geplant. Vielleicht nochmal auszuführen, wie stehen wir da auf diesem Zielpfad? Wie Ja, wie wahrscheinlich werden wir das erreichen? Ja, vielleicht dazu. Und dann ansonsten wollte ich nur noch sagen, dass es ja nichts Neues ist, dass das rechtlich nicht zulässig ist. Das wussten die vom Klimaentscheid ja auch schon eine ganze Weile und haben sich aber dafür entschieden, das trotz allem weiter ja, bis zu dem gezielten Unterschriften durchzuführen, in der Hoffnung, dass sich hier nochmal ein bisschen was bewegt. Deshalb glaube ich, ist da dieses rechtlich unzulässig auch nichts Überraschendes für.
Dann ging es noch um den Green Industry Park Nord 2014 bis 2024. Dort kam es zu verstärkter Gasnutzung für Prozesswärme und damit nicht, wie die Senke bei anderen Energieträgern, einer CO2-Absenkung. Wir hören Herrn Krohn.
Das fand ich sehr, sehr schön. Ich habe dann gesagt, eigentlich ist es euer Geburtstag. Denn das, was Sie jetzt hier hinter mir sehen, diese Erfolge sind vorrangig auch die Ergebnisse von unternehmerischem Handeln von den Betrieben, die wir am Standort Freiburg haben. Hier reden wir vom Industriegebiet Nord. Nochmal die fünf Highlights zu merken, oder die fünf Punkte sind nicht nur Highlights zu merken. Der Stromverbrauch ist rund ein Drittel gesunken. Das liegt an der Energieeffizienz. Das liegt aber auch daran, dass die Eigenstromversorgung gestiegen ist. Unternehmen sich um den eigenen Strom kümmern. Spiegelt sich auch wieder in der PV-Leistung, die sich verdoppelt hat. Klammer auf, da ist aber immer noch Luft nach oben. Der Gasverbrauch, das ist sozusagen die Träne auf dieser Folie, ist gestiegen, hat aber zwei Punkte. Das eine ist die Herausforderung, auch Prozesswärme zu dekarbonisieren. Auf der anderen Seite haben Unternehmen aber auch in den Jahren, zum Beispiel 2014, 15, 16, das getan, was damals auch Stand der Technik war. Sie haben Blockheizkraftwerke gebaut, um eigenen Strom zu erzeugen, die Abwärme zu nutzen, aber eben mit dem Energieträger Gas. Schön ist auch zu sehen, finde ich, dass die Anzahl der Arbeitsplätze zugenommen hat, durchaus erheblich. Sie haben es eben im Film gesehen, etwa 15% mehr Unternehmen. Dazu muss man wissen, das Industriegebiet Nord ist natürlich verglichen mit anderen Industriegebieten, mit denen wir im Kontakt stehen, die auch im Bestand versuchen, Transformation umzusetzen. Also wir sind echt ein bunter Haufen dort. Es sind über 500 Unternehmen, also von der Frittenbude und dem Spielcasino bis zum amerikanischen Pharmaunternehmen, Lebensmittelbranche, Baumärkte und Co. Aber die Zahlen nehmen zu, die Mitarbeiter nehmen zu, die Unternehmen nehmen zu. Und das, finde ich, löst etwas ein, wo ich, als ich damals studiert habe, es schon lange her gedacht habe, wird das Versprechen mal Wirklichkeit. Nämlich wirtschaftliche Prosperität, wirtschaftliche Entwicklung zu entkoppeln vom Verbrauch von Energie und Ressourcen. Wenn man dann sieht, dass die CO2-Emissionen um 34% gesunken sind, von 168.000 Tonnen in 2012 auf 110.000 Tonnen in 2022, dann hat man den Eindruck, es ist da doch in die richtige Richtung gegangen und die Freiburger Unternehmerinnen und Unternehmer, viele Mittelständler, die ich kennenlernen durfte in den letzten 5 Jahren, die tun täglich was dafür.
Ein weiteres Thema im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz des Freiburger Gemeinderats, die mangelhafte Ausschöpfung des Zukunftsfonds Klimaschutz im Doppelhaushalt 2023-24. Von immerhin über 2,2 Millionen Euro ungenutzter, aber bereitgestellter Mittel. Diese wurden in die Verfügungsreserve des aktuellen Doppelhaushalts verschoben. Wegen mangelnder Kapazitäten im Baudezernat waren sie vorher nicht genutzt worden. Das war nicht in der Einführung von Klaus von Zahn oder dem Lob von Sumbert oder Rotzinger enthalten. Dafür musste die sachkundige Frau Goletzko zweimal nachfragen. Pech, dass Sachkundige die Anfragen der Fraktion nicht erhalten. Schließlich kam auf Nachfrage von Simon Sumbert von den Grünen ans Licht, dass die Landespreisgelder aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4 Millionen zu verfallen drohen, nämlich im Oktober 2026. Die ausführlichen Debatten aus dem Umwelt- und Klimaschutzausschuss des Freiburger Gemeinderats könnt ihr auch auf rdl.de im Originalton nachhören. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 16. Juli 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.